SWR 2 aktuell.
Vielstimmig. Muss die Corona-Pandemie aufgearbeitet werden und wenn ja, wie? Redebeiträge aus der Politik und eine Meinung aus der Wissenschaft. Zwiespältig. Das Verbot zum Töten männlicher Küken in Deutschland ist 2 Jahre alt, bringt aber nach Einschätzung der Organisation Foodwatch nur dann etwas, wenn auch die Eier- und Fleischindustrie umdenkt. Ein Gespräch. Und einmütig. Die Bischöfe der katholischen Kirche wollen keine AfD-Vertreter im Ehrenamt. Auch darüber sprechen wir. Das sind unsere Themen bis 6:30. Am Mikrofon ist Katja Burg. Schönen guten Abend. Wir hatten Tests, wir hatten Stoffmasken, OP-Masken, FFP2-Masken. Wir hatten Debatten darüber, wer wann mit welchem Impfzertifikat in die Kneipe darf und wer nicht. Wir haben unsere Kinder betreut und allein gelassen. Wir saßen zu Hause und konnten unsere Freunde nur auf dem Monitor sehen. Die Regeln während der Corona-Pandemie, nur um noch einmal daran zu erinnern, waren weitgehend Konsens. Wer die Umfragen von vor 4 Jahren googelt, der kann das nachprüfen. Die Frage ist, was lernen wir daraus und wie? Über das Wie gibt es jetzt in dieser Woche, in der sich der erste Lockdown zum 4. Mal jährt, eine lebhafte Diskussion im politischen Berlin. Efi Seibert aus dem SWR-Hauptstadtstudio fasst den Stand für uns zusammen.
Die Fragen, die bei einer Aufarbeitung der Pandemie geklärt werden müssen, liegen auf dem Tisch. Welche Maßnahmen waren richtig, welche im Nachhinein überzogen? Was hat das mit unserer Gesellschaft gemacht? Mussten Kinder und Alte zu große Opfer bringen? Wie resistent sind Wirtschaft und medizinische Versorgung, wenn eine Pandemie ausbricht? Was müssen wir bei den Lieferketten ändern? Und natürlich die wichtigste, was können und was müssen wir daraus für zukünftige Pandemien lernen? Politikerinnen und Politiker quer durch die Parteien sind sich einig, dass diese Fragen aufgearbeitet werden müssen. Nur wie und in welchem Format, darüber gibt es Diskussionen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist da heute betont vorsichtig.
Ich glaube, dass wir uns also als Bundesregierung darüber Gedanken machen müssen, was ist die klügste Form der Aufarbeitung. Und es muss nach vorne gerichtet sein, also welche Lehren ziehen wir aus der Pandemie. Und daher möchte ich mich nicht öffentlich an den Spekulationen beteiligen, also welche Form das zum Schluss haben wird.
Einige möchten das in einer Enquete-Kommission des Bundestags machen. In einer solchen Kommission sitzen Abgeordnete und Experten. Christian Lindner, FDP-Chef und Finanzminister, hält das für das richtige Format. Er findet, dass die damalige Regierung die Freiheitsrechte zu stark eingeschränkt hat, mit Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen. Auch die Wirtschaft habe dadurch großen Schaden erlitten. Solche Themen nur in einer Enquete-Kommission zu bearbeiten, geht anderen Politikern nicht weit genug. Das Bündnis Sarah Wagenknecht und AfD-Chefin Alice Weidel fordern einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung. Der kann sich über Jahre hinziehen und hält das Thema dadurch immer in der Öffentlichkeit. Christian Lindner, aber auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen haben deswegen Bedenken. Beide waren während der einschneidendsten Corona-Maßnahmen noch nicht im jetzigen Amt. Sie fürchten, dass die Aufarbeitung in einem Untersuchungsausschuss missbraucht werden könnte für parteipolitische Profilierung. Der Corona-Streit in der Gesellschaft könnte dadurch ständig neu angefacht werden. Ihrer Meinung nach soll es nicht darum gehen, Schuld zuzuweisen, sondern zu erkennen, welche Maßnahmen richtig waren und welche bei einem ähnlichen Fall nicht wiederholt werden dürfen. Der Wissenschaftler Christian Drosten und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD weisen ebenfalls darauf hin, dass eine Aufarbeitung helfen muss, zu heilen. In der Pandemie sind in der Gesellschaft Risse entstanden zwischen Befürwortern und Gegnern der Maßnahmen, die gekittet werden müssten.
Wie sollen die Regeln und generell der Umgang der Politik mit der Pandemie aufgearbeitet werden? Der Stand der Diskussion im Moment aus Berlin. Die politische Sicht der Dinge unterscheidet sich naturgemäß von der wissenschaftlichen, nur dass während der Pandemie das eine mit dem anderen vermischt worden ist. Auch das wäre möglicherweise ein Punkt, mit dem sich eine wie auch immer geartete Aufarbeitung beschäftigen könnte. SWR-Wissenschaftsredakteurin Anja Braun mit ihrer Meinung zur Debatte.
Die Corona-Pandemie hat die Wissenschaft auf den Plan gerufen. So heißt es, und die Politik hat versucht, sich in ihren Entscheidungen von der Wissenschaft bzw. wissenschaftlichen Studien leiten zu lassen. Das erste Problem dabei ist, dass es die einheitliche Wissenschaft nicht gibt. Natürlich gibt es unterschiedliche Fachrichtungen, die verschiedene Sichtweisen auf ein Problem und so auch unterschiedliche Lösungsansätze mitbringen. So setzen die Virologen gerne erstmal aufs Eindämmen, die Impfstoffforscher auf Impfstoffentwicklung und die Modellierer versuchen alles erstmal unter allen möglichen Szenarien durchzurechnen. In der Wissenschaft werden diese unterschiedlichen Ansätze in einem wissenschaftlichen Diskurs gegeneinander abgewogen und oft auch weiterentwickelt. Soweit, so normal. Nur wurde dieser wissenschaftliche Diskurs diesmal coram publico ausgetragen, in Talkshows, Nachrichtensendungen und in der Politikberatung. Und immer wieder kamen neue Erkenntnisse, neue Daten, neue Situationen auf die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlich reagierten. Das hat die Bevölkerung, wenn nicht überfordert, so doch extrem gefordert. Es gab einfach keine einheitliche bzw. eindeutige Linie. Die einen hielten zu Hendrik Streeck von der Universität Bonn, die anderen setzten auf Christian Drosten von der Berliner Charité. Und dann sagte auch noch der damalige Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens bei der Erläuterung der Covid-19-Impfempfehlung für Kinder, er würde seine Kinder jetzt nicht impfen lassen. Für Menschen, die diese Auseinandersetzungen im Wissenschaftsbetrieb nicht gewohnt waren, war das Chaos pur. Doch wie könnte das bei einer weiteren Pandemie anders laufen? Dazu gibt es keine Pläne, keine Ideen, keinen Rahmen und keine Struktur, auf die dann zurückgegriffen werden könnte. Oder wir wissen nichts davon. Das zweite Problem war, es wurden nur bestimmte Wissenschaftszweige von der Politik, aber auch den Medien zur Einschätzung der Situation gefragt. Soziologen, Psychologen und Historiker, die die Auswirkungen der Lockdowns auf die Psyche der Menschen hätten einschätzen können und die auch vor den möglichen sozialen Verwerfungen hätten warnen können, wurden zumindest zu Beginn der Pandemie, als die weitreichenden Entscheidungen über den Lockdown getroffen wurden, weder von der Politik noch von den Medien angefragt. Diese Aspekte kamen zunächst viel zu kurz. Die Auswirkungen wurden erst viel zu spät bedacht. Das räumen die beteiligten Politikerinnen und Politiker jetzt ein. Doch wäre es das nächste Mal anders? Und auch in der politischen Umsetzung der Corona-Regeln haperte es deutlich. Denn erinnern Sie sich noch an die unsäglichen Ministerpräsidentenkonferenzen, in denen jedes Bundesland gefühlt eine andere Wahrheit verkündete? Daraus folgten dann logischerweise auch andere Regeln, zum Beispiel bezüglich der Maskenpflicht, aber auch bezüglich der 3G-Regeln. Wer darf wo mit wie viel Impfungen ins Restaurant? Das war sehr skurril und den Menschen nicht mehr gut verständlich zu machen. Haben die Landesfürsten hieraus gelernt? Gibt es eine Idee, wie das im Fall der nächsten Krise besser laufen könnte? Davon habe ich zumindest noch nichts gehört. Auch die Rolle der Medien, und damit fasse ich bewusst an die eigene Nase, muss überdacht werden. Haben wir zu wenig klargemacht, dass es nicht die eine richtige Meinung gibt, sondern der Chorus der Wissenschaft vielstimmig ist? Haben wir uns zu sehr auf die Berichterstattung über einige wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fokussiert, die eben medientauglich waren und die schließlich auch von der Politik als Hauptratgeber ausgewählt wurden? Auch das müsste offen diskutiert werden, mit dem Ziel, in der nächsten Krise möglicherweise pluraler zu berichten. Wollen wir uns also tatsächlich für weitere Krisen wappnen, gäbe es durchaus einige Stellschrauben, die wir anziehen sollten.
Ein Kommentar von SWR-Wissenschaftsredakteurin Anja Braun zu dem, was wir wissenschaftlich in der medialen Rezeption und letztlich auch politisch aus der Corona-Pandemie lernen können und vielleicht auch sollten. Was wir auf jeden Fall gelernt haben als Gesellschaft, ist, dass es von Vorteil ist, brillante Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu haben. Der Corona-Impfstoff der Firma BioNTech in Mainz hat uns ja wesentlich nach vorne gebracht bei der Eindämmung der Pandemie. Was aber auch offensichtlich wurde in dieser Zeit, unsere Abhängigkeit von in der Medikamentenversorgung, vor allem von den asiatischen Märkten. Unter anderem, um diese Abhängigkeiten zu mildern, will die Bundesregierung die Forschung im Pharmasektor voranbringen. Eva Ellermann über das neue Medizinforschungsgesetz, das heute vom Kabinett auf den Weg gebracht wurde.
Medikamentenengpässe, Forscher, die ins Ausland gehen, komplizierte Verfahren für Studien in Kliniken. Dagegen will der Bundesgesundheitsminister angehen mit dem Medizinforschungsgesetz. Weniger Bürokratie, mehr Tempo bei Genehmigungsverfahren, erleichterte Bedingungen für Pharmaunternehmen, die neue Arzneimittel auf den Markt bringen. Das ist das Ziel. Dazu werden Zulassungsverfahren für klinische Studien vereinfacht. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Lauterbach soll eine Standardüberprüfung nur noch 26 Tage dauern. Er verspricht aber, die hohen Anforderungen für die Patientensicherheit bleiben erhalten. Eine sogenannte Bundesethikkommission soll sich ab 2025 um besonders komplizierte oder eilige Anträge kümmern. Für bestimmte neu entwickelte Medikamente sollen die Pharmaunternehmen ihre Preise nicht mehr veröffentlichen müssen, um im internationalen Wettbewerb besser verhandeln zu können. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen spricht von Geheimpreisen und befürchtet Mehrkosten in Milliardenhöhe für die Beitragszahler. Diese Erwartung weist Lauterbach zurück.
Forschung in Deutschland soll nach vorne gebracht werden. Ein neues Gesetz dazu ist heute vom Kabinett beschlossen worden. 18 Uhr und 14 Minuten. Ostern, ein christliches Fest, aber auch Frühlingserwachen. Traditionell, kulturell und kulinarisch gehören dazu Eier. Wir essen im Schnitt an Ostern fast doppelt so viele Eier wie sonst. Pro Woche sind es normalerweise 4, rund um Ostern etwa 7. Ein guter Zeitpunkt, um sich wieder mal mit einem Thema zu beschäftigen, an das die meisten von uns bei ihren Ostervorbereitungen vermutlich erstmal nicht denken. Denn nach dem Ei kommt naturgemäß das Küken. Das aber nicht gerne gesehen ist, wenn es männlich ist. Kleine Hähne sind nicht viel wert in der industriellen Hühnerhaltung. Und deshalb sind sie meist getötet worden. Dieses Kükentöten ist seit rund 2 Jahren in Deutschland verboten. Aber was hat das Verbot tatsächlich gebracht? Darüber habe ich für das SWR2-Tagesgespräch mit Andreas Winkler von Foodwatch gesprochen. Foodwatch, Herr Winkler, hat die Debatte damals schon sehr kritisch beobachtet. Wie sehen Sie die Folgen des Verbots 2 Jahre danach?
Die Schlagzeile "Deutschland verbietet das Kükentöten", das klingt natürlich wirklich toll. Die Bundesregierung hat sich damals auch wirklich feiern lassen für dieses Gesetz. Wenn man jetzt mal genauer hinschaut, muss man aber leider feststellen, so richtig viel Verbesserungen für den Tierschutz hat es nicht gebracht. Warum ist das so? Man muss sich ja klar machen, an den Zuständen in der Eierproduktion hat sich durch dieses Kükentötenverbot ja rein gar nichts verbessert. Also Legehennen, die Eier produzieren, denen geht es heute exakt genauso schlecht wie vor 2 Jahren. Ja, die männlichen Bruderhähne, die werden jetzt nicht mehr getötet, direkt nach dem Schlüpfen. Dafür werden sie aufgezogen, häufig im Ausland und dann eben nach ein paar Wochen zum Beispiel zu Wurst oder Tierfutter verarbeitet. Aber mehr Tierschutz hat das Kükentötenverbot nicht gebracht.
Das Verbot wird also quasi umgangen im Ausland und die Brütereien in Deutschland sind die Leidtragenden und natürlich die männlichen Küken. Denn was passiert mit den sogenannten Bruderhähnen in den deutschen Brütereien, wenn sie denn schlüpfen dürfen? Oft werden die Eier mit männlichen Embryonen ja vorher aussortiert.
Genau, also es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder diese Geschlechtsbestimmung im Ei, da wird also schon im Ei festgestellt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist sozusagen. Und die männlichen Küken werden dann gar nicht mehr ausgebrütet. Das ist die große Mehrheit. Und in den anderen Fällen werden die sogenannten Bruderhähne mit aufgezogen. Das Problem ist nur, wir haben heute in der Lebensmittelindustrie hochspezialisierte, hochgezüchtete Hühnerrassen, die entweder sehr, 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 sehr viele Eier legen oder sehr, sehr viel Fleisch ansetzen. Beides geht nicht. Und das heißt, die männlichen Legehennenküken, die sind wirklich wertlos. Die können natürlich keine Eier legen und die setzen zu wenig Fleisch an. Das heißt, es gibt für die in der Lebensmittelproduktion kaum eine Verwendung. Teilweise, ja, diese landen sie dann vielleicht in Tierfutter oder in verarbeiteten Produkten. Aber das Kernproblem, das bleibt eben bestehen. Was macht man mit den männlichen Küken, die sind wertlos und das Problem wird halt nicht gelöst mit dem Kükentötenverbot.
Von der Produktion in Anführungszeichen mal abgesehen, ein Entscheidungskriterium in der Debatte war ja auch immer das Schmerzempfinden der ungeborenen Tiere. Also ab wann empfindet ein Embryo Schmerzen, wenn es getötet wird? Bisher war die Grenze 7 Tage nach dem Beginn des Bebrütens. Mittlerweile sagt die Forschung, dass die Tiere erst nach Tag 13 Schmerz empfinden können, so rund um eine Woche vor dem Schlüpfen. Was halten Sie von dieser Diskussion beziehungsweise von dem Kriterium Schmerzempfinden generell?
Das ist aus unserer Sicht nicht die entscheidende Diskussion, ob jetzt nach 7 oder 12 Tagen das festgestellt wird, weil aus unserer Sicht das grundsätzliche Problem angegangen werden muss. Und das ist eben diese Zweiteilung, diese zweigeteilten Rassen, die nur entweder Eier legen oder Fleisch ansetzen. Das ist der Kern des ganzen Problems. Und da müssen wir weg. Wir müssen wieder wie früher zu robusteren Hühnerrassen, die sowohl Eier legen als auch Fleisch ansetzen. Dann würde dieses ganze Problem, dass die männlichen Küken wertlos sind, das würde damit ja gar nicht mehr existieren. Und gleichzeitig würde es den Tieren auch besser gehen, denn diese sogenannten Zweinutzungshühner, die also Fleisch ansetzen und Eier legen können, die sind auch einfach deutlich robuster, deutlich weniger anfällig für Krankheiten, deutlich weniger anfällig für Knochenbrüche. Insofern diese Debatte um die Tage der Geschlechtsbestimmung, das ist nicht wirklich zielführend, weil der Kern des Problems auch hier nicht angegangen wird.
Das heißt, es bleibt die grundsätzliche Forderung nach einem Umbau des gesamten Sektors der Eier- und Fleischproduktion. Also weg vom rein wirtschaftlichen Nutzen hin zu robusteren, gesünderen Tieren, die anständig gehalten werden, aber weniger Gewinn abwerfen. Ist das denn wirklich realistisch?
Aus unserer Sicht ist das der einzige Weg. Die Mehrkosten von diesen Zweinutzungshühnern, die sind gar nicht so hoch. Natürlich, die Tiere legen nicht ganz so viele Eier. Das ist aber auch gut so, ehrlich gesagt, weil wenn man sich anguckt, moderne Legehennen, die legen teilweise bis zu 300 Eier im Jahr. Und das führt dazu, dass den Tieren das Kalzium in den Knochen fehlt. Den brechen dann unter ihrem eigenen Körpergewicht schlichtweg die Knochen. Das ist also einfach wirklich ein total brutales System und es ist gut, wenn wir davon wegkommen. Und ja, das wird ein bisschen teurer. Fleisch und Eier würden ein bisschen teurer werden. Die Kosten sind aber überschaubar für diese zwei Nutzungshühner. Wir haben hier zum Beispiel mit Experten gesprochen, die kalkulieren so mit 1 bis 4 Cent pro Ei, die es teurer werden würde.
Wenn Sie sagen nur 1 bis 4 Cent pro Ei, welche Verantwortung für eine nachhaltige Produktion im Sinne des Tierschutzes trägt dann Ihrer Meinung nach der Handel?
Eine ganz wichtige, denn aus unserer Sicht ist es extrem wichtig, dass Rewe, Edeka und so weiter wirklich anfangen, Produkte auch von diesen Zweinutzungshühnern zu vermarkten. Denn irgendwie müssen diese Produkte ja in die Supermarktregale. Ganz viele Verbraucherinnen und Verbraucher kennen das gar nicht. Die wissen gar nicht, was Zweinutzungshühner sind. Ja? Bisher haben diese Produkte einen Marktanteil von unter 1%. Und das muss sich ändern. Und da sehen wir die Supermarktketten absolut in der Verantwortung.
Andreas Winkler war das. Er ist Sprecher von Foodwatch, einer Verbraucherschutzorganisation. Er sieht den Handel in der Pflicht und auch die Politik. Das Verbot des Kükentötens bringt nur Ergebnisse, wenn es Hand in Hand geht mit einem Umbau der Eier- und Fleischerzeugung. Das ist die These. Die AfD und die Kirche, das sind zwei Themen, die man nicht so ohne weiteres übereinander bekommt. Rechtsextremisten und Teile der AfD sind ja gesichert rechtsextremistisch. Rechtsextremisten waren zumindest in Deutschland nicht unbedingt als ausgiebige Kirchgänger bekannt. Die Kirche, namentlich die katholische, hat sich bereits im Herbst und dann erneut im Frühjahr bei der Bischofskonferenz dazu geäußert, dass sie, was Bedienstete der Kirche betrifft, eine klare Linie ziehen will. Diese Haltung hat der Sprecher der Bischofskonferenz Kopp in einem Interview mit dem RBB noch einmal bestärkt.
Das heißt natürlich, dass wir der AfD hier klare Grenzen aufzeigen. Das hat natürlich zu einem Prozesssturm der AfD geführt, die sich auch bei uns im Vatikan beschweren soll. Das sollen sie ruhig mal tun. Dem sehen wir ganz gelassen entgegen. Aber wir sagen eben, dass in der AfD ein Gedankengut vertreten wird, nationalistischer Tendenzen, das wir als Kirche nicht gutheißen können.
Der Sprecher der Bischofskonferenz Kopp: Völkischer Nationalismus und Christentum sind nicht vereinbar. Das die Haltung der katholischen Kirche. Darüber spreche ich mit Ulrich Pick aus der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Nochmal zur Klärung: Was genau hat die Bischofskonferenz beschlossen?
Die Bischofskonferenz hat beschlossen, dass der kirchliche Dienst mit einem Engagement in der AfD unvereinbar ist. Das ist der Blick auf das völkisch-nationalistische Gedankengut dieser Partei. Dieser Beschluss war einstimmig für alle Bischöfe, das heißt 27 Ortsbischöfe plus Weihbischöfe. Das sind insgesamt, ich weiß nicht, wie viele da waren, 66, 67 Männer. Zur Frage nach der Konsequenz für Ehrenamtliche, die in kirchlichen Gremien arbeiten, ja, und sich gleichzeitig in Funktionen in der AfD engagieren, da muss noch eine Klärung herbeigefügt werden. Es ist so, dass momentan zwei Bistümer, nämlich Berlin und Würzburg, das in ihren Satzungen aufgenommen haben, die anderen Bistümer noch nicht. Und da wird es dann jetzt schwierig und man muss gucken, wie man vorwärts kommt.
Das war jetzt die katholische Seite. Haben die Protestanten so etwas Ähnliches auch schon entschieden?
Die Protestanten nicht. Wohl hat sich die EKD-Vorsitzende, Bischöfin Fers, deutlich geäußert, auch einige Landeskirchen. Zuletzt gestern noch der Präses der Rheinischen Landeskirche, Thorsten Latzel. Aber ein geschlossenes Votum, so wie das von der Deutschen Bischofskonferenz, das liegt von protestantischer Seite nicht vor.
Jetzt gibt es in Sachen katholischer Kirche auch schon Fälle, die man zu besprechen hat. Welche Fälle gab es denn bislang, die solch ein Vorgehen, solch eine Abgrenzung Richtung AfD nötig machen?
Wir haben bisher, soweit ich weiß, drei Fälle in Deutschland. Der erste Fall war in Neunkirchen an der Saar. Dort ist der AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Schaufert Mitglied im Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat regelt die Finanzen der dortigen Kirchengemeinde. Er ist AfD-Mitglied und da ist das sozusagen eigentlich der Präzedenzfall. Was wird mit ihm geschehen? Das Bistum Trier prüft das noch. Man rechnet damit, dass in den nächsten Wochen da eine Entscheidung vorliegt. Das zweite ist eine Sache in Sachsen-Anhalt gewesen, auf evangelischer Seite. Dort hat ein evangelischer Pfarrer auf der Liste der AfD kandidiert, obwohl er übrigens gar kein Mitglied war. Das hat ihn seiner Beauftragung gekostet. Und gestern ist bekannt geworden, dass im südbadischen Weil am Rhein eine ehemalige Erzieherin, die Mitglied der AfD ist im Gemeinderat, sich weiterhin ehrenamtlich engagiert in den Kindergärten. Und das will der Pfarrer nicht. Und da soll die Frau auch ausgeschlossen werden von ihrem Ehrenamt. Und das wird jetzt auch geprüft.
Also doch einiges im Schwange im Moment. Wenn wir perspektivisch drauf schauen, der Katholikentag in 2 Monaten findet in Thüringen statt. In Thüringen würde die AfD nach letzten Umfragen der ARD stärkste Kraft. Und dort wird am 1. September gewählt. Wie positionieren sich die Laien, die ja den Katholikentag ausrichten, in Richtung AfD?
Vor 2-3 Wochen wurde ja das Programm vorgestellt und es hieß definitiv, auf ein Podium kommt kein AfD-Mitglied. Das heißt, die katholischen Laien, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, stellt sich direkt neben ihre Bischöfe. Die erste Frage, die gestellt wurde, dann auch von mir, war: Rechnen Sie mit Ärger? Ja, natürlich. Man rechnet damit, wenn 33-35% der AfD zuneigen. Das ist ein großes Spannungsfeld. Und die zweite Frage ist natürlich auch, wenn es Menschen gibt, die gewisse Sympathien haben für die AfD. Ja, kriegt man die zurück ins Boot, wenn man so eine harte Linie fährt? Oder wäre es dann günstiger, wenn man sagt, wir laden jemanden ein?
Ja, und zum Schluss, jetzt brauchen die Kirchen ja auch Mitglieder und auch Menschen, die sich engagieren. Ihre Einschätzung, wird ein Ausschließen von AfD-nahen oder AfD-Mitgliedern aus dem Ehrenamt der Kirche etwas nützen?
Fragt sich, was nützen heißt in dem Falle. Ich denke, es werden ein paar weniger Ehrenamtliche da sein, aber die katholische Kirche schärft natürlich ihr Profil und das kann ihr durchaus helfen. Denn es wird ihr immer wieder vorgeworfen, dass sie mal hier ist und mal dort ist. Mir fällt auf, dass sie natürlich gegen die AfD argumentiert. Vielleicht wäre es günstiger zu sagen, wir argumentieren für und mit dem Inhalt des Evangeliums, sich für sozial Schwache einzusetzen, für Flüchtlinge einzusetzen. Und da muss man nicht direkt die Partei ins Auge fassen. Das ist eine Frage des Vorgehens und der Argumentation.
Ulrich Pick aus der Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Die Kirche will sich künftig klarer abgrenzen gegenüber der AfD und deren Anhänger. Auch im Südwesten gibt es mindestens 2 Fälle, die durch die Bistümer zurzeit geprüft werden. Eine Fernbusreise von Berlin nach Zürich, normales Pendlerprogramm für die Firma Flixbus. Es ist noch nicht klar, wie es passieren konnte, aber heute ist einer dieser Busse so schlimm verunglückt, dass 5 Menschen zu Tode gekommen sind, mehr als 20 wurden verletzt. Der Bus war auf der A9 bei Leipzig von der Straße abgekommen und umgekippt. Jan Kummer berichtet.
Der Doppelstockbus mit der Nummer 234 sollte heute eigentlich vom zentralen Omnibusbahnhof Berlin nach Zürich fahren. Doch gegen 9.45 Uhr verunglückte der Flixbus schwer. Mindestens 5 Menschen kamen bei dem Unfall auf der Autobahn 9 nahe Leipzig ums Leben. Mehr als 20 wurden verletzt. Der Fahrer des Reisebusses ist nach Angaben der Polizei nicht unter den Toten. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Polizeisprecher Olaf Hoppe.
Wir wissen bisher, dass wir keine Anhaltspunkte haben, dass ein anderes Fahrzeug beteiligt war. Das ist erstmal ein Fakt. Und der andere, das wird hoffentlich unsere Unfallursachensuche ergeben.
Auf gerader Strecke war der Reisebus kurz vor dem Schkeuditzer Kreuz von der Fahrbahn abgekommen und dann in einem Gebüsch auf der Seite liegen geblieben. Nach mehreren Stunden konnte er mithilfe von Gurten wieder aufgerichtet werden. Zur Bergung waren zahlreiche Krankenwagen, Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Polizei seit dem Morgen im Einsatz. Auch Rettungshubschrauber landeten auf der Autobahn. Nachdem die A9 in beide Richtungen komplett gesperrt wurde, fokussierten sich die Rettungskräfte zunächst auf die Bergung der Toten und Verletzten. Olaf Hoppe.
Also im Aufkommen von zahlreichen Verletzten müssen alle miteinander arbeiten. Da gibt es auch einen leitenden Notarzt vor Ort, der die Koordinierung übernimmt. Da sind mehrere Krankenhäuser betroffen. Weil ich meine, man kann jetzt sicherlich nachvollziehen, dass man in ein Krankenhaus alle Personen reinbringen kann. Sie sind verteilt worden und werden jetzt nach meinem Kenntnisstand so gut wie möglich medizinisch, ärztlich versorgt.
Auch Sachsens Innenminister Armin Schuster war an der Unfallstelle. Dafür sagte der CDU-Politiker seine Termine im Landtag in Dresden heute ab. Den Verletzten und den Hinterbliebenen der Todesopfer sprach er im Namen der Landesregierung sein tiefes Mitgefühl aus.
Es ist eine tragische Woche, die Osterwoche, und ein solcher Unfall, das berührt. Und wir hoffen, dass es denen, die jetzt in den Krankenhäusern sind, alle sind in den Krankenhäusern, aber den Schwerverletzten und den Leichtverletzten schnell wieder besser geht.
Den Großeinsatz der Rettungskräfte und die Bereitschaft der Krankenhäuser im Umkreis lobte Innenminister Schuster als sehr professionell. Allen Beteiligten sprach er seinen Dank aus.
Das ist eine schwere Lage gewesen und nach jetzigen Erkenntnissen wurde das wirklich hervorragend gemeistert. Ich habe es auch vor allem den Feuerwehrleuten, kann man es im Gesicht ansehen, wie schwierig diese Szenen waren. Auch das darf man nicht vergessen.
Unterdessen ist die A9 Richtung Berlin wieder freigegeben worden. Die Fahrbahn Richtung München bleibt weiterhin gesperrt. Dort könnten die Bergungsarbeiten laut Polizei noch bis in den Abend andauern.
Jan Kummer berichtete über ein Busunglück in der Nähe von Leipzig am Morgen. 5 Menschen wurden dabei getötet, mehr als 20 verletzt. Bundesverkehrsminister Wissing hat den Angehörigen der Opfer inzwischen auch sein Mitgefühl ausgesprochen und sich bei den Helfern bedankt.